Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
In der Autowerkstatt.
Oh, danke für diese örtliche Einordnung, Reinibär.
Entschuldigung, Herr Dax.
Ja.
Dieses Donnergeräusch.
Wunderbar. Ja, das kommt immer, wenn Conny da ist.
Frau Fischer, welchen Teil von "Ich will jetzt nicht gestört werden" haben Sie eigentlich nicht verstanden?
Wahrscheinlich den
Titten gibt sie bestenfalls an der Wand. Das ist Männer-Area hier. Kommt's mal her.
Ich finde die musikalische
Ja, rüber hier.
Hammer.
Schön langsam.
Ja. Der König auf schmierig, Alter.
Boah. Naja. Bei den Aussichten kann man ja ein bisschen nachsichtiger sein.
Ja.
Ziehen Sie mal den Rock ein bisschen hoch. Ja, so. Frau Fischer, wenn Sie jetzt Ihren Slip so leicht in die Arschritze ziehen, dann kriege ich eine gewisse Vorstellung davon, wie Ihre Vagina beschaffen ist.
Oh, Reinhard.
Ich bin unschuldig, der wurde mir zugeschickt.
So. Oh, ist mit Gitarrensolo am Ende?
Ja, die Musik geht jetzt noch bestimmt 10 Minuten so weiter. Also ich habe keine 10 Minuten geguckt, aber...
Das ist aber schön. Ich mag ja so Instrumentals. Das erreicht mich emotional auch sehr. Hallo, Reini-Bärchen.
Hallöchen, Basti-Bärchen.
Boah, ey, also mittlerweile klingt der ja ein bisschen wie Didi Hallervorden. Ich habe immer so Didi Hallervorden vor Augen, wie er sagt so... Die Schnippflasche Pommes und ich kann ihre Vagina sehen. Das finde ich, also.
Ich finde den Produktionsaufwand hier hinter großartig. Also, wie viel Arbeit in die musikalische Untermalung gelegt wurde, ne? Also, der wechselt ja auch, ne? Am Anfang ist eher so ein bedrohliches, man weiß nicht, ne? Sie stöckelt da in die Werkstatt rein, ne? Dann kommt Conny Dax unter dem Auto raus mit Donnergeräusch, wie das halt ist, wenn so ein Gott auf die Bühne tritt, ne?
Natürlich.
Und
der Mann mit dem Donnerpfeil.
Frau Fischer.
Frau Fischer. Eine Alliteration, wie die Connoisseure unserer Hörer sofort erkannt haben.
Das stimmt.
Ich würde ja gerne mal einen Porno sehen, der wie das reale Leben abläuft. Also nicht jetzt in einer Beziehung oder Ehe, sondern eher so ein Date, das so halb scheiße läuft, was ist so ein Tinder-Date, aber man sich nachher entschließt, dass man jetzt schon so lange nicht mehr gebumst hat, dass man das jetzt auch noch hinter sich bringen kann. Ich glaube, dass 70% aller Tinder-Dates so ablaufen. Eigentlich spürt man, der andere ist nichts fürs Leben, aber wenigstens wird der Flo nochmal feucht durchgewischt.
Als Tinder aufkam, ne, hab ich, naiver Mensch, ja am Anfang nicht direkt verstanden, dass das so die Lass-uns-ficken-App ist. Ne, dass das eine andere Variante von, das ist nicht hier Elite-Parship. Das ist
Elite-Parship, du hast sogar zwei miteinander verwunden, Reini. Ja, wir sind ja, also ich zumindest, bin ja schon so lange mit meiner Frau zusammen, das habe ich aber ja auch schon mal gesagt, dass es da noch gar kein Online-Dating gab, jedenfalls kein präsentes Online-Dating. Klar gab es das immer, aber es gab dieses...
dass da mit Werbung gemacht wurde, ne? Hier alle 11
genau,
Minuten.
Dass da groß für geworben wurde und so, das gab's halt nicht. Ne? Und das hat sich ja sehr geändert in den letzten Jahren. Da werden Milliarden umgesetzt, soweit ich weiß. Also wirklich richtig viel Geld steckt da drin in dem Spaß.
Ja, das ist halt, ne, du spielst mit, nein, du spielst nicht, sondern du nutzt Sehnsüchte und Bedürfnisse von Menschen aus.
Das ist, glaube ich, super easy. Ich weiß nicht, wo ist bei Tinder das Monetarisierungsmodell? Da muss man sich wahrscheinlich Premium-Mitgliedschaft oder sowas dann kaufen.
Ich
glaube,
ja. Ich glaube, es gibt irgendwie eine Premium-Mitgliedschaft oder so.
Wird denn dann nur gebumst? Ist das wie knuddels.de so?
Ja, ich
wollte
ich
schon immer den Kopf einer Frau als Hut tragen oder ist es schon?
Ich glaube, Tinder ist tatsächlich auf der Nummer, also läuft auf der Schiene. Tinder ist, da wird getindert. Und mit Tinder meine
ich Scheiße, Reini, ey. Warum sind wir so früh geboren, verdammt nochmal? Das hätte alles so einfach sein
Nein,
können.
Nein, hätte es nicht. Weißt, Tinder funktioniert mit Bildern.
Was das? Nee, was denn? Nee, aber ist, ja, vielen Dank. Nee, aber ist ja, also, ich hätte, also, Tinder hätte doch vieles einfacher gemacht. Nicht? Meinst du nicht?
Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob ich abgezockt genug gewesen wäre, so bei Tinder so direkt so, ja okay, sagt mir eine Uhrzeit, ich stell das Bett dahin. Das ist so, wär das, also.
Ja, Rani, du bist halt ein Player, ne? Also ich kann mir dich beim Dating auch nicht so richtig vorstellen.
Ich hätte sehr großartig.
Ich hatte ein paar richtig schiefgegangene Dates in meinem Leben, weißt du, wo ich schon ganz, ich habe ja einmal von der Frau mit dem Kochen erzählt, ne? Weißt du das noch, wo ich die aus dem Bus stieg, die mega geil geschrieben hat, da war ich so 17, 18, die hatte mir immer E-Mails geschrieben, hatte total Humor, war wirklich, kam gut rüber und dann steigt die aus dem Bus und sagt, hallo, Bastian.
Ach so, die Stimme, stimmt, du hast ja so ein Stimmending, ne? Ja, ja, ich erinnere mich.
Was heißt so ein Stimmding? Das ist jetzt nicht gerade ein Fetisch. Wenn jemand klingt wie Shreks Klopapier, dann kann man zumindest, also die hat wirklich, das war wirklich schlimm. Ne? Also die hat wirklich, das arme Mädchen, aber die Stimme war tiefer als meine und dann auch noch so langsam. Mein Gott, hat die, und ich habe es noch 3-4 Stunden versucht, aber ich war nach 3 Stunden schon so unfassbar genervt von dieser Stimme.
Da konnte man früher ganze Comedy-Nummern rausbauen, ne? Also langsam zu sprechen. Und,
ja, Reini, dass du den noch kennst, mit dem bin ich letztens aufgetreten. Rüdiger Hoffmann, man glaubt gar nicht, wie groß der mal war. Der ist mal als Vorprogramm der Rolling Stones in Hannover aufgetreten, vor 80.000 Leuten.
Macht der nicht mehr so viel? Also ja, okay, Rolling Stones mal nicht, aber ich dachte, der wäre immer noch so auf den kleinen Kunstbühnen der Welt unterwegs.
Ja, richtig, der ist auf den kleinen, damit hast du es schon zusammengefasst. Nein, der ist auf jeden Fall immer noch ein bedeutender Künstler, aber er spielt auf jeden Fall viel, viel kleiner als früher. Ja. Das ist aber auch normal, das ist einfach in der Verlaufskurve einer Karriere eigentlich immer so. Am Anfang spielst du vor weniger Leuten, dann spielst du, wenn du Glück hast, irgendwann vor sehr vielen Leuten und am Ende spielst du wieder vor weniger Leuten.
Ja, aber wenn du mit Würde quasi gehst oder irgendwann mal in den Ruhestand gehst, dass du irgendwann von großen Bühnen auf kleine Bühnen und das dann so ausklingen lässt, ey, besser das als, du wirst immer bekannter, bekannter, bekannter und irgendwann stehst du in einem Stadion und sagst die ganze Zeit, kennst du, ne, also. Das will da auch keiner, oder?
Ja, eher die Dinge, die ihn sonst so umlagern, machen mich eher nervös. Also seine Leugnung von so manch doch ziemlich naheliegenden Dingen und so, da bin ich ein bisschen raus. Ich weiß ja, wie du meinst. Ich wollte doch eigentlich was sagen. Wir waren doch gerade bei Dating-Erfahrungen.
Ja, wir waren bei Tinder. Ich muss dazu ja sagen, ich fände es schön, wenn bei Tinder, bei diesem It's a Match, ne, wenn man das customizen könnte, also verschiedene Töne. Ich hätte zum Beispiel gerne aus diesem einen Porno-Dialog das Alarm. Das wäre doch passend, oder? Bei Tinder.
Rani, wenn das
Alarm.
Deine App wäre, dann könntest du das da reinprogrammieren. Das wäre doch mega so. Weißt du, jedes Mal, wenn du ein Match hast, so Alarm und dann in dein Wohnzimmer. Ich stelle mir das trotzdem, auf der einen Seite, ich habe es nie gemacht, wirklich nie. Ich Online-Dating etc. und bei Tinder jetzt auch, das ist ja schon irgendwie eine seltsame, in Anführungszeichen, Objektivisierung von Menschen, ne?
Ja, Tinder hat, finde ich, also
ist so, jetzt nicht so, weit das, von Puff, nur dass keiner von beiden bezahlt, außer nee, das Abendessen.
Ja, man bezahlt irgendwie emotional oder so, ne? Aber Tinder ist für mich ist Tinder nicht Online-Dating, sondern Tinder ist Verabreden zum Ficken. Also
ja,
zumindest
ist das
geworden,
wir beide wissen es doch nicht, Reini. Warst du da mal?
Ich war da mal, ja.
It's a match. Alarm.
Das war schon, naja.
Reini, dann teil doch bitte mal diese Erfahrung mit uns. Es sind ja nur wir beide. Es bleibt zwischen uns.
Nee, da sind wir ja bei dem Punkt, wo ich an der
gefickt
Stelle war.
Gefickt wurde leider nicht.
Ja, ich.
Du, das beste Bild von mir rausgesucht, da reingestellt, gesagt, so weißt du, notfalls merkt die das gar nicht, dass ich das gar nicht bin und dann biegst du da um die Ecke mit deinem Pummelpo.
Aber Tinder, also mal ganz ehrlich, also Tinder, ja, kann man glaube ich benutzen, wenn die Leute irgendwie Spaß haben wollen, aber das gab es ja vorher auch schon im Internet, damit hat es nur irgendwie die breite Masse, glaube ich, erreicht. Das hat ja nichts mit Dating zu tun, also zumindest, ich hätte jetzt gesagt, wenn es um Dating in Anführungszeichen geht es ja da eher darum, irgendwie einen Partner zu finden und jetzt nicht einen Partner irgendwie, weiß ich nicht, um Sex zu haben, sondern einen Partner, mit dem man irgendwie vielleicht mal mehr machen möchte oder sein Leben verbringen will oder so. Und
mehr
da
mal
ist,
Sex haben, meinst du?
Ja, das, und weiß ich nicht, da, also ich würde Tinder nicht als Online-Dating bezeichnen, ich glaube.
Ja, was als denn sonst, also Bums,
ja, okay.
Swingerclub,
dann sollte man vielleicht Dating irgendwie anders definieren, also ich meine, diese ganzen anderen Dating-Plattformen, Halsabschneider, sowas wie hier, ne, Elite 11 Minuten und so, die machen ja nicht ihr Geschäft mit hier find jemanden zum drüberrutschen, sondern die machen ihr Geschäft ja eher genau mit der anderen Sehnsucht so, ne, hier finde einen Partner, lern Menschen kennen, und ich kann verstehen, dass die Geld machen, weil je älter man wird, das kann man sich, glaube ich, so mit 18, 19 kaum vorstellen, je älter man wird, desto weniger Menschen lernt man kennen in seinem Alltag.
Und ich glaube, wenn man in unserem Alter jetzt ist, also wenn ich jetzt wieder Single werden würde, das klingt, nein, das darf man gar nicht so sagen, aber das hat meine Freundin zu mir gesagt, in diesem Alter bekommt man nur noch beschädigte Ware.
Oh, das ist aber...
Noch schlimmer ist mit Mitte 40, weißt du, wenn die meisten die erste Scheidung hinter sich haben.
Du hast halt eine Geschichte, ne?
Ja, oder ein Schaden. Oder es ist das Gleiche. Also ich glaube schon, dass mit 40, 45, wo die meisten die erste Scheidung denn hinter sich haben, oder wenn sie nicht die erste Scheidung hinter sich haben, lange Single waren, dann kriegst du halt Leute, die irgendwie verkorkst sind oder so. Das war deren Aussage, Reini. Ich habe so lange nicht mehr gedatet, ich wüsste gar nicht, was ich zu einer Frau sagen sollte. Wollen wir zusammen Siedler 2 spielen? Oder guck mal hier, ich habe im PlayStation 1 mit Driver vom Reini zum Geburtstag geschenkt bekommen. Wir können gemeinsam das Tutorial machen.
Darf ich dir meine Lego-Sammlung zeigen? Als ich meine Frau kennengelernt habe, ne?
Ja gut, deine Frau ist auch ein ganz besonderer Fall, Reinhard.
Ja, die ist toll.
Ist ein ganz besonderer Fall. Die kannst du mit Sachen begeistern, mit denen, verstehst du?
Nee, Moment, was ich eigentlich erzählen wollte, als wir unser erstes Date quasi hatten, ne, war sie vorher beim Friseur, gestrahlt wie sonst was, hat sich hübsch gemacht und so weiter, und ich bin da so in T-Shirt und Jeans wie immer hingeschlonzt und mir ist es nicht mal aufgefallen.
Ja, weil du so ein scheiß Penner bist, Rein. Ohne Scheiß, das ist einfach unfassbar. Ich kann mir das so gut vorstellen, weißt du, wie sie zwei Tage, wahrscheinlich war sie mega aufgeregt, hat total vorher irgendwie, hat sich total hübsch gemacht, hat sich total Mühe gegeben, und du hast wahrscheinlich morgens an deinem T-Shirt, in dem du gepennt hast, gerochen, gedacht, ach, das geht noch. Das habe ich erst seit Samstag an. Pfingsten war ja gerade. Und dann bist du da raus. Du bist einfach der Allerletzte.
Ja, und ich habe sie mit meinem Charme begeistert. Und meinem Humor, meinem guten Aussehen.
Ja, der Kandidat darf weiterraten. Also ich weiß nicht genau, was es war. Aber ich meine, du bist einfach ein guter Mann. Verstehst du? Das ist einfach, du bist ein guter,
was soll ich denn da sagen? So, nein, oh, nein, sag das nicht. Doch, ist so. ich habe das erste Date mit meiner Liebsten hatte ich in Frankfurt.
Ich weiß, sie hat mir mal davon erzählt, dass ihr euch getroffen habt und ihr seid über die Zeil gelaufen, die sie für ein architektonisches Meisterwerk hielt, und du hast die ganze Zeit so Sachen gesagt wie, boah, ist das scheiße hier, boah, ist das ätzend.
Nein, das habe ich nicht, das habe ich nicht.
Doch, hast du, Reinhard. Sie hat es mir doch erzählt, denkst du, hat es erfunden?
Wir können das am Wochenende ja reenacten. Wir sind ja am Wochenende wieder in Frankfurt, also beziehungsweise am Montag.
Back to Frankfurt, Reini. Ja, stimmt. Wir kehren zurück,
jetzt erst auf, ne?
Um deinen Datingort zu besuchen. Wir können die ganzen Orte, wo du das Date verkackt hast, nochmal besuchen.
Wenn ich gerade drüber nachdenke, ich habe eh so komische Orte, ne? Also ich habe meine Frau das erste Mal getroffen in Frankfurt am Hauptbahnhof. Das klingt irgendwie auch falsch, oder?
Also, ja, und kam es dort zu sexuellen Handlungen auf einem Bahnhofsklo?
Nein.
Das ist schon mal gut.
Ja, Frankfurt. Was für Orte habe ich noch? Leipzig-Messe, da habe ich einen Heiratsantrag gemacht. Ich bin Romantiker, durch und durch Romantiker.
Ja, es gibt nichts Besseres. Es ist wirklich Leipzig-Messe, das gibt was her. Schatz, wollen wir gleich nicht noch in Messehalle D7 gehen? Ich wollte dir einen Heiratsantrag machen. Oh ja, Reini, das ist so wunderschön.
Ich überleg grad,
obwohl man muss sagen, dein Heiratsantrag, da hatte sogar ich Gänsehaut.
Ja,
weil ich ja gemerkt, ich habe halt gedacht, du kriegst gleich einen epileptischen Anfall und fällst einfach so mit dem Gesicht vorwärts auf die Bühne. Ich konnte ja in deinem Gesicht die Anspannung sehen. Weißt du, ich wusste ja, was kommt, und man konnte halt in deinem Gesicht sehen, die Mischung aus Panik, Anspannung, Angst, da war so viel drin, das war toll.
Ja.
Das war wie eine ganze Folge GZSZ, aber in einer Sekunde. Reini.
Ja.
Warum sind wir denn nochmal am Montag in
Frankfurt? Das ist eine gute Frage. Wir sind ja nicht so gut im Werbung machen, aber
aber wir sind am morgen. Montag. Also morgen. Wir sind am morgigen Tag. Wo sind wir denn da, Reini?
Da sind wir auf dem Parkplatz der Jahrhunderte in Frankfurt.
Hast du da nicht deine Frau kennengelernt? Sie stand da zufällig an der Laterne und jetzt seid ihr verheiratet.
Ich bin zu nett, um sowas über deine Frau zu sagen. Das
Nein, du hast zu viel Angst, ja, vor meiner Frau sowas zu sagen. Die würde nämlich erst mich töten, dann dich töten und dann unsere Gräber irgendwo heimlich ausheben lassen.
Deine Frau ist klein und gemein.
Ja, das ist klein und gemein. Das ist...
Das beschreibt sie sehr gut.
Das könnte ich ihr mal, wenn sie schläft, auf den Arm tätowieren oder so. Klein und gemein. Nein, das kann man natürlich über sie nicht sagen. Sie ist gutherzig wie Dottie, bis dort hinaus. Außerdem habe ich auch Angst vor ihr.
Wir sind,
die Beziehung basiert auf Angst.
Wir sind morgen nochmal, also wir erwähnen es jetzt, das ist wirklich allerletzte Mal, aber wir sind morgen, auf dem Parkplatz der Jahrhunderthalle in Frankfurt im Autokino. Und
das allerletzte Mal erwähnen wir das. Aber wirklich, wir erwähnen das nur noch mindestens maximal 4-mal. Also müsst ihr euch keine Sorgen machen, das kommt kaum noch vor in diesem Podcast.
Und wir haben heute angefangen, darüber nachzudenken, was wir auf der Bühne denn machen wollen. Ne?
Es gab kritische Stimmen aus unserem Umfeld, die sagten, vielleicht sollten wir da intensiv was vorbereiten. Und da bin ich ja gar kein Freund von. Also ist ja jetzt auch nicht. Also ich glaube, dass die Magie von Alliterationen darin besteht, dass eben nichts vorbereitet
ist. Dass es planlos ist, ne?
Das ist planlos. Die Leute denken ja immer, wir würden uns hier vorher, weißt du, zusammensetzen,
Sendungsnotizen machen.
Sendungsnotizen. Ich weiß noch, wie wir bei Geburtstag bei McDonald's bei der allerersten Folge uns wirklich Notizen gemacht haben und da nicht ein einziges Thema davon angesprochen haben. Man muss aber auch sagen, es ist ja auch irgendwie was Besonderes, dass zwei Menschen über 100 Stunden sich unterhalten können und es eigentlich witteröde wird, nochmal das Gefühl hat, sie müssen sich was aus dem Arsch ziehen. Also das hat, glaube ich, schon relativ viel, ja, was denn?
Ja, nee, alles gut.
Das hat, glaube ich, schon relativ viel mit unserer, also erstens mit unserer Disposition zu tun, dass wir uns so heftig beleidigen können. Ich habe im anderen Podcast, Bratwurst Backler war vorgestern erzählt, dass ich eine bekannte Freundin aus Osnabrück hatte, wo ich ja mal studiert habe.
Den habe ich vorhin gehört noch.
Ah, dann weißt du ja, was ich erzählt
habe. Ja, ja, ich weiß.
Und da hat mir eine Frau auf Twitter, Kita Wahnsinn oder so, geschrieben, dass sie tief enttäuscht von mir ist über dieses Verhalten.
Weil du Fresse halten sagst.
Weil ich Fresse halten zu ihr gesagt habe. Und da muss ich wirklich, ich will mich jetzt nicht raussteigern, irgendwelche Hörer zu beleidigen. Ich verstehe auch Kita Wahnsinn, die hat ja auch vielleicht eine andere Wahrnehmung als ich. Aber meine Liebe, ich stehe da immer noch komplett zu. Also ganz ehrlich, wenn du in meinem Freundeskreis sein möchtest, musst du das ertragen, dass ich halt die Fresse sage.
Ja, das.
Und wenn das nicht passt, dann ist das auch total okay. Aber ich habe am Wochenende, ich hatte Sonntag Geburtstag.
Ah, herzlichen Glückwunsch.
Happy
Birthday to you.
Du hast mir ja ein Geschenk geschickt, dann reden wir gleich noch drüber. Du warst nicht da, das war die größte Enttäuschung. Ich habe unten auf der Fußmatte gesessen, ich habe geweint, ich habe gestrahlt, ich habe gedacht, ich habe zu meiner Frau immer wieder gesagt, Reini, das nächste Auto an der Straße, das ist doch Reinis Auto. Ist das kein Eiswagen, den er gekapert hat? Das muss der Eiswagen sein, in dem Reini vorne sitzt und gerade ein Liter Pistazieneis ist. Aber Reini kam nicht.
Nein.
Dafür kam mein sehr guter, ältester, bester Freund Pede, mein Gott, jetzt verwechsel ich euch schon, Pede, den du ja auch kennst. Und
ich habe noch Haare.
Ja, ihr seid beide hässliche Bastarde. Ja. Jedenfalls, der hat mich zum Patenonkel seines Sohnes gemacht, was mich enorm geehrt und gefreut hat. Aber was ich noch dazu sagen wollte, was wir beide wieder feststellten, als wir den ganzen Tag miteinander verbrachten, was wirklich sehr schön war, war, dass eine der absoluten Grundpfeiler dieser Freundschaft die Tabulosigkeit ist. Und zwar in jeder Hinsicht. Auch wenn ich ihm sage, guck mal, dein Sohn sieht ja wirklich aus wie ein alter Mülleimer, lacht er nur. Das ist, obwohl es ein Baby ist. Also wir, und der Kleine ist mega süß, ne? Aber diese Veranlagung, dass wir beide wissen, es gibt kein No-Go, es gibt keinen Bereich der Verletzung. Und diesen Bereich der Verletzung, den es geben könnte oder würde,
den kennt den würde man ich nie und da lässt man die Finger von.
Genau, und da lässt man die Finger von. So, ne? Und bei allem anderen ist einfach klar, wir verstehen uns so gut und mögen uns so gern, dass wir einander nicht beschädigen.
Ich glaube,
und das ist einer der Grundfesten. Ich will ganz kurz erzählen, was für eine Situation es war aus dem anderen Podcast. Ich habe einer guten Freundin, Bekannten, die ich aus Osnabrück kannte, wir waren irgendwie zusammen hier, die hat uns in Köln besucht, hat genervt, die wollte das. Und da habe ich gesagt, kannst du jetzt nicht einfach mal kurz die Fresse halten? Und das würde ich zu dir ja sofort, also zu dir, Reini, sofort sagen. Und du wirst es mir auch nicht übel nehmen. Sie hat sich hingehockt neben einen Transformatorkasten und eine Stunde lang geheult und war nicht zu beruhigen. Ja, und das war mühsam. Und da war mir klar, ich glaube, wir müssen auf Abstand gehen, weil damit komme ich nicht zurecht.
Ich weiß nicht, ihr hattet in einem anderen Podcast darüber gesprochen, dass das irgendwie so ein Ruhrgebietsding ist. Da bin ich mir nicht mal sicher. Ich glaube, das kommt in anderen Gegenden auch vor. Das ist, aber ich glaube schon, dass das ein Stück weit so eine geografische Geschichte ist. Ne? Also ich habe das mit, also dadurch, dass ich mittlerweile, also ja auch viel in Deutschland rumgekommen bin, mal hier in der Stadt war, da in der Stadt war, da in der Stadt war, mit vielen Leuten.
Hier in Hauptbahnhofen, Nutten besucht.
Ja,
hast,
richtig,
ne?
Richtig, ja, richtig, richtig, richtig.
Da, deine wo Frau, du deine Frau bestätigen, kennengelernt hast. Was hast du gesagt?
Was? ich habe das mitbekommen, dass, ich weiß nicht, ob das wirklich was Regionales ist, aber auch Menschengruppen, die unglaublich krass unterschiedlich auf so eine Offenheit reagieren oder auf so ein...
Ja, total.
So ein, also so.
Denk da mal an deine so Süddeutschen Wesen auf deiner Hochzeit, die waren ja völlig fassungslos, wie ich mit dir gesprochen habe.
Ja,
da hat doch einer von deinen Bekannten, von Freunden deiner Frau auf eurer Hochzeit, hat mich doch angesprochen.
Ja.
Ob du nicht mal, also er hätte sich das angehört, was wir hier machen, und das wäre ja schon ganz schön krass.
Nee, es ging um die Hochzeitsrede auch.
Ach so, ja, stimmt.
Ob das nicht
beleidigt,
ein bisschen hart war und so. Ja.
Und dabei war die, ehrlich gesagt, du glaubst gar nicht, was ich da alles rausgestrichen habe.
Also
ich hab gesagt, was für ein wundervoller Mensch du bist, etc. Ich habe dich halt nur als schwer vermittelbar bezeichnet. Ich habe gesagt, dass wir froh sein können, dass irgendeine Frau sich erbarmt hat. Aber das fanden die meisten sehr lustig. Ich persönlich auch. Und ich wusste ja auch, dass du es lustig findest. Also, dass du mir jetzt nicht übel nehmen würdest.
Ja, das ist, also ich bin mir nicht sicher, ob das ein regionales Ding ist, aber es ist zumindest kenne ich es aus dem Ruhrgebiet nicht anders. Ich kenne niemanden, der da nicht direkt irgendwie so, also so offen ist oder mit sowas umgehen kann. Ist aber nicht nur im Ruhrgebiet, in Köln ist das genauso, also so im Rheinland. Ne? Also wenn ich da jemand beleidige, ist es meistens auch eine nette Begrüßung. Also,
ja, fick dich ja selber, du Bastard, ist ein Hallo in Gelsenkirchen, verstehst
ja,
du?
Wenn dich in Essen jemand sieht, ne, hören Sie, also passen Sie mal auf oder so, dann weißt du, oh Gott, ja, der ist sauer. Oh Gott,
der ist nicht von hier, das weiß man
ja, oder das
auch sofort. Ja, Reini, ich verstehe das wirklich nicht, wie Leute da so reagieren können. Ich glaube,
halt,
dass das einer der Grundfesten ist. Ja, aber ich kann mit solchen Leuten nicht befreundet sein. Kann ich einfach nicht. Weil das schränkt mich ja auch in meinem Denken ein. Ich muss mich ja die ganze Zeit darauf konzentrieren, dass ich jetzt bloß nicht... Ich finde es manchmal auch anstrengend, mit Freunden zusammen zu sein, die Kinder haben, wo die Kinder schon Sprache verstehen. Also alt genug sind, um was zu verstehen. Da habe ich manchmal auch das Problem, dass ich einfach ja so oft fluche und Ficken und Arsch und Pommel und Potze, Fotze, Kacker sage, dass ich bei den Kindern dann ständig von den Eltern so einen bösen Blick bekomme.
Das mache ich aber was grundsätzlich auch, nicht nur bei Kindern, das mache ich auch in meinen Vorlesungen. Also
fluchst du in Vorlesungen?
Ja klar, fluche ich in Vorlesungen.
Gibt's doch nicht.
Das, also, oder hier, ich habe mit dem Nikolas ja letztens wieder einen Minkorrekt-Livestream gemacht und das Drecks-YouTube-Scheiß-Mistzeug. YouTube hat so ein Drecks-Interface für Livestreams, ne? Da hat sich durch die Erzeugung eines neuen Streams der Streamschlüssel geändert und der Stream ging deshalb nicht live auf YouTube. Ich hätte kotzen können und ich habe die ganze Zeit nur über scheiß fucking YouTube geschimpft, bis zum geht nicht mehr, während das Ganze auf Twitch aber schon live lief. Das war sehr witzig.
Naja, dann wissen die jetzt.
Weil mir das erst zwei Minuten später aufgefallen ist.
Wie, du setzt eine Hose an, im Zweifelsfall.
Ja, das schon.
Du hattest keine Hose an.
Doch, ich hatte eine Hose an.
Der chilenische Sportminister wurde im Fernsehen interviewt und dann knickte ihm die Kamera, oder Chile, irgendwo Südamerika, knickte die Kamera nach vorne und zeigte, dass er nur in Unterhose da ist. Natürlich auch
mein
echt
Gott.
Scheiße, wenn du Politiker bist.
Ja,
ja, mein Gott, ich habe zum Beispiel gerade gar nichts an außer Lingerie. Sagt man eigentlich Lingerie oder sagt man Lingerie? Ich weiß nicht.
Ich habe keine Ahnung. Strapse.
Meine Frau hat immer gesagt, schenk mir bloß nie so einen Scheiß. Weißt du, wenn ich sowas haben will, kaufe ich mir das selber. Am Ende kaufst du mir da irgendwas, in dem ich aussehe wie eine Wurst, dann muss ich sauer sein, muss es aber trotzdem anziehen, um den Gefallen zu tun. Deswegen habe ich ihr noch nie Lingerie gekauft.
Die Frage ist ja auch, ob man das überhaupt mag. Ne? Also das ist ja irgendwie eher so gesellschaftlich, wahrscheinlich auch durch Filme oder ähnliches geprägt. Ne?
Oder unser Sponsor Dildo King, da ist es natürlich toll.
Damals, ja. Oh, da fällt mir ein, wir können jetzt schon sagen, wir haben einen würdigen Nachfolger gefunden.
Oh ja, was auch wieder was aus der Schmuddelecke, kann man sagen. Können wir schon ankündigen, wer unser neuer Werbepartner für den Juni ist?
Nee, der hat noch nicht unterschrieben, das machen wir
nicht. Also ist noch nicht unterschrieben? Nein. Okay, ja, dann, Mensch, jetzt hätte ich aber so gerne einen Tipp gegeben, Rainer. Ja. Was kann ich denn für einen Tipp geben?
Weiß ich nicht, beim nächsten Mal, wir könnten mal wieder einen Livestream machen und zusammen zocken, fällt mir dabei.
Ja, Rainy, ich habe gestern Nacht noch gezockt. Ey, ich bin heute um 5.30 Uhr ins Bett gegangen. Ich war mit Freunden zum Overwatch-Zocken verabredet, bin natürlich wieder mal wie ein Stein, weil ich im Moment Antiallergika nehme, wie ein Stein eingepennt. Richtig übel. Im Moment, das fickt mich richtig an. Nee, vorm Zocken leider. Ja. Ich saß schon in meinem Sitzsack, meine Frau kam, streichelte mir das Köpfchen und dann bin ich nach hinten weggekippt.
Ach, spielt ihr Overwatch an der Konsole?
Wir spielen gemischt, also die Jungs spielen Overwatch auf der Konsole und ich spiele es auf beiden Plattformen. Ne? Ah, du kennst mich ja. Du weißt ja, was ich für einer bin, Rainer.
Bei Overwatch wird nicht gemischt, ne? Also es will keine PC gegen Konsolenspiele,
nee,
oder?
Blöderweise nicht. Bei COD Warzone geht das ja. Oder COD
Echt?
Warzone.
Echt? Bist du am Rechner nicht massiv überlegen mit Maus und Tastatur?
Das denkt man, aber der Controller hat ein Auto-Aim und es gibt, also wir spielen das gemischt mit Jungs und die meisten sind völlig zufrieden mit ihrer PlayStation. Aber was COD Warzone auch kann, anders als jedes andere Spiel ist, ich habe mir ja extra so eine doofe Xim Apex für die PS4 gekauft, also ein Adapter-Stick für 100 Euro, um ein Keyboard und eine Maus anschließen zu können.
Was?
Habe ich bisher zweimal gemacht, weil ich keinen Bock habe, diesen Aufwand. An die PS4, ja.
Kannst du einfach den USB-Port vorne?
Ja, natürlich kannst du das nicht, weil das wollen die natürlich nicht. Aber jetzt kommt's ja. Bei Call of Duty Warzone, aus irgendeinem Grund, den keiner kennt, geht das. Und gut. Das ist dann halt so, aber ätzend. Also wirklich, bei Call of Duty Warzone geht's. Da kannst du einfach nur die Maus und das Keyboard einstecken und die PS4 kann es verarbeiten. Bei keinem anderen Spiel auf der Konsole geht das. Da brauchst du diesen Adapter-Stick, den ich natürlich nie einstecke, weil da musst du 37.000 Kabel und da habe ich keinen Bock drauf.
Ja.
Jedenfalls, ich wollte dir erzählen, was ich gestern Abend gemacht habe. Ich bin dann eingeschlafen und hat mein Freund Chris, was habe ich denn jetzt hier umgeworfen? Ich habe gerade was umgeworfen, rein, ich muss mal gucken.
Kann nichts Wichtiges gewesen sein, war bei dir.
Ja, ist ja wirklich, hier ist ja irgendwas umgefallen. Warte mal, Reini, ich guck mal schnell hier, was ist denn jetzt hier passiert, Reini? Warte, ich bin gleich wieder da.
Jetzt der Bienenwerfer wirklich weg.
Aha. Jetzt, ich bin doch nicht weg.
Ah.
Ich hab doch, hättest du noch auf, du Arsch, gesehen.
Ja, hau rein.
Jedenfalls.
Was ist denn da umgefallen?
Ja, weiß ich nicht.
Dein Ego?
Habe ich noch nicht rausgekriegt. Ich müsste jetzt, Reinhard. Jedenfalls, ich habe dann mich um 12 an die Konsole begeben, da waren die Jungs schon offline. Und dann habe ich noch einen langen Text darüber verfasst, dass ich jetzt mal versuche, wieder Red Dead Redemption 2 zu spielen, aber das ja so öde ist.
Ist es so öde? Dann, ich hab's noch nicht gespielt. Und,
ja, und dann
mittlerweile
ich bis 5.30 Uhr da sitzen wie so ein Arschloch. So öde ist es offensichtlich nicht. Man muss die ersten 2 Stunden hinter sich bringen. Die sind wirklich zäh. Danach ist es auch immer noch langsam erzählt. Es gibt keine Schnellreisen. Du reitest ewig durch diese Prärie teilweise. Aber das entwickelt einen hypnotischen Sog. Das muss man wirklich sagen. Also ich war ganz begeistert. Am Ende saß ich da und wollte nicht aufhören, bis meine Freundin ins Wohnzimmer kam und sagte, hör mal, bist du echt gestört? Du musst in 3 Stunden aufstehen, du hast gleich eine Telco. Ich sage, ne? Und deswegen bin ich heute ein bisschen drüber insgesamt. Aber Red Dead Redemption, sie haben es wieder hingekriegt, diese Bastarde von Rockstar. Ist ja mein Lieblingsspiel für alle Zeiten. The Last of Us, also ist nicht Rockstar.
Ja, und das ist Naughty Dog, ne?
Naughty Dog. Dann,
da kommt bald der zweite Teil nächsten Monat.
Ja, schon vorbestellt.
Ich habe schon im Kalender stehen an dem Tag.
Ja, das wird genial werden.
Ich merke jetzt schon so ein leichtes Fieber.
Reini, du solltest da deine Studenten zuhören und dich verpfeifen können. Wenn der Reinhard am 18.06. auf einmal ganz schlecht, also wenn es dem ganz schlecht gehen sollte, dann leidet er unter akuten The Last of Us 2.
Ah fuck, da habe ich wirklich Vorlesung. Was ist denn für Scheiße?
Naja, jedenfalls.
Ach, Scheiße. Am 19. Kommt das.
18.
Warum habe ich dann 19. im Kalender stehen?
Ja, ich weiß nicht, ob vielleicht Vorbesteller in meinem Fall oder so. Naja, egal, ich freue mich jedenfalls drauf. Ich bestelle übrigens immer über spielegrotte.de. Das ist ein kleiner Spieleversand. Ja, die sind gute Jungs. Das kommt immer auf den Tag genau, wenn du tagsüber was bestellst, am nächsten Tag ist da, du kannst glaube ich sogar noch am gleichen Tag erhalten. Und man unterstützt nicht diese riesigen Kraken, Saturn, Mediamarkt, Amazon. Das ist irgendwie, finde ich das charmant da. Ich
find, ja, wenn man eine Hardcopy haben will, auf jeden Fall. Und wenn man die sammelt, ja, dann will man eine Hardcopy. Ja, ist ja gut.
Wie, willst du das online runterladen oder was?
Nein.
Was bist du für kaputter Knilch?
Nein, allein schon, weil ich es weitergeben möchte, wenn ich es durch habe.
Oh mein Gott, nein, das darf man nicht weitergeben, Reinhard.
Doch.
Das darf man nicht. Nein, das darf man nicht, das macht man nicht.
Warum nicht?
Man verleiht keine Spiele und man gibt auch keine Spiele weiter an irgendwelche Bastarde. Nein.
Ich schenke die meistens meinem Bruder, wenn ich sie durch habe.
Nein, das muss schön hier das muss in einem Regal stehen, Rainer. Und das darf auch keiner anfassen, verstehst du? Ist jetzt nicht so, dass ich meinen Scheiß
nicht
teilen
will. Nicht alles ist in deinem Genitalbereich.
Okay, ich habe ihn dir einen Elfer gelegt, du Pisser. Aber es ist wirklich, ich kann es überhaupt, also nee. Es hat mal jemand, der mich besucht hat, den ich nicht so gut kannte. Also kann ich sagen, Salim Samatu war mal hier, der Comedian, der ja total durchgeknallt ist. Netter Typ eigentlich, aber hat sie nicht alle. Und dann kam er in mein Wohnzimmer und sagte, ja geil, ey, was du für geile Spiele hast. Und packt den Rucksack auf und tat Spiele von mir in seinen fucking Rucksack. Und ich sag so, was machst du denn da? Ja, ich leih mir die nur aus, Brody. Ich sag so, das stellst du jetzt schön wieder zurück, sonst muss Papa seine Schrotflinte holen.
Last of Us erscheint übrigens am 19.
Ja, Reini, aber ich bin ja Vorbesteller. Ich krieg's einen Tag früher, verstehst du? Noch geiler hat's nur mein blöder Freund Thorsten Sträter, der ja mittlerweile sogar bei Videospielen teilnimmt. Der hat eine Stimme bei Fallout 76 gesprochen. Leider ein Spiel, das scheiße war.
Ich hörte, das soll besser geworden sein.
Ja, gut, aber ja, das ist wie bei Anthem von BioWare. Keiner will ein Spiel. Oder No Man's Sky. Ich möchte nicht ein Spiel, das wie Müll erscheint. Und dann,
ja, und dann nach und nach fertig gepatcht wird.
Ja, ich möchte nicht, dass sie mir ein Auto hier hinstellen, in dem kein Motor drin ist und sagen, weißt du was, 2024 kommen wir vorbei und dann bauen wir den Motor da ein. Das ist so eine Krankheit, die in den letzten 10 Jahren aufgekommen ist. Spiele komplett unfertig veröffentlichen. Dafür gibt's Early Access. Das finde ich total okay. Wenn du als Entwickler sagst, wir sind ein kleines Studio, wir wollen, wir haben nicht genug Kohle, und wir entwickeln das Spiel unter Einfluss der Community. Ihr geht in Vorleistung, $10-$20. Und wenn das Spiel erscheint, bekommt ihr es umsonst in der Endversion, bla, bla. Finde ich alles cool. Mhm. Aber nicht, wenn aus No Man's Sky für die PS4 ist immer noch eine der größten Frechheiten der Menschheitsgeschichte. Das wurde, weißt du, was das ist?
Ich habe den Skandal drumherum damals so grob mitbekommen. Also das hat ja Wellen geschlagen, ne?
Ja, das hat auch zu Recht Wellen geschlagen, weil mehr verarscht, also man wird ja oft verarscht bei Videospielen, aber da wurde es wirklich, ich weiß, für die Videospiele nicht interessieren, ist das jetzt langweilig. Aber
ist
das
egal, können skippen. Wir haben Kapitelmarken.
Wir haben Kapitel?
Nein, haben wir nicht.
Aber No Man's Sky wurde damit beworben, ein riesiges, sich reaktiv oder selbst generierendes Universum, vollgestopft mit Leben. Die Software ist in der Lage, 100 Millionen Planeten zu simulieren, die total spannend zu exploren sind. Da sind Lebewesen, die aus so einer Art Baukasten des Systems selbst zusammengesetzt werden, also irgendwie fliegende Saurier mit Elefantenrüsseln und so. Und man könnte No Man's Sky wäre unmöglich durchspielbar, weil es gibt Tausende, Abertausende von Planeten und man könnte mit anderen Spielern interagieren, man würde die dann treffen auf den Planeten, könnte gemeinsam Basen bauen. Das Spiel kam raus, Multiplayer-Modus gab es nicht, es gab keine Möglichkeit, andere zu treffen. Dann haben sich noch rausgeredet, das Spiel wäre so groß, das war der allergrößte Witz, das Spiel wäre so groß, dass man deswegen keine anderen treffen könnte. Genau, habe ich auch gesagt. Und ey, das war eine Frechheit vor dem Herrn Reinhard, wirklich unfassbar. Das System, was die Planeten zusammenstöpselte und die Lebewesen und so, sah in den E3-Präsentationen mega geil aus, irgendwelche riesigen Saurier. Dann flogst du aus so einem Planeten, der war kackbraun, war zwar so groß wie die Erde, bestand aber nur aus kackbraunem Fels und dann lief da so ein Vieh an dir vorbei, das ein Ball mit Augen war. Und
das ist ja leider was dann doch auch häufiger passiert, ne? Dass du irgendwie so bei der Präsentation solcher Spiele halt irgendwie gerenderte Grafik hast, die nachher nicht mal im Ansatz an das rankommt, was du da eigentlich Also das
der
Spiel
Weltmeister davon war immer Peter Molyneux, der damals das wundervolle Populus erfunden hat, der Dungeon Keeper erfunden hat, aber der leider auch erfunden hat, ich rede ganz viel Scheiße, wenn eine Kamera an ist. Peter Molyneux ist auf der, ja, ist auf der einen Seite ein Visionär gewesen, der wirklich richtig, richtig geile Spiele designt hat, auf der anderen Seite aber auch ein Märchenonkel, der einfach richtig viel Scheiße erzählt hat. Also er hat einfach Spiele beworben, die nie auch nur annähernd das erfüllt haben, was er versprochen hat.
Woher kenne ich den Namen denn noch?
Gib den Namen ein, du hast den auch schon mal gesehen. Der hat zum Beispiel Black and White auch noch gemacht.
Ah, so daher kenne ich ihn, ja.
Genau, da hat er auch viele Sachen versprochen, die nachher nicht drin waren, aber zumindest war es noch ein Spiel. Danach, die letzten 15 Jahre, hat er nur noch so Scheiße gemacht. Zum Beispiel als Kinect rauskam, diese Microsoft-Nummer, da hatte der eine Technikpräsentation auf der E3, wo eine Frau mit einem Jungen, der schaukelt, interagiert, also der sitzt auf dem Bildschirm und die Frau redet mit diesem Jungen, der schaukelt hin und her oder fast ein Mädchen, weiß ich mehr, egal, auf so einer Schaukel und die spricht mit dem, wie mit einer künstlichen Intelligenz, also redet mit dem und kriegt eine Reaktion zurück, eine angeblich realistische Reaktion, die Software kann.
Mhm.
Und dann zeigt sie der Kinect-Kamera ein Bild, das sie gemalt hat. Und dieses Bild wird dann automatisch gescannt und der Junge nimmt dieses Bild im Bildschirm entgegen.
Ja.
Wurde alles natürlich, existierte nachher gar nicht mehr. Da mussten sie irgendwann zugeben, war alles vorgerendert, alles Bullshit, existierte alles nicht. Und der allergrößte Witz, den Peter Molyneux je gebracht hat, war eine Software, wie hieß das, Godus? Nee, das gibt's noch. Musste mal eingeben in seinem Online-Dings. Warte mal, ganz kurz.
Was
das
denn,
ist
was?
Der Oberhammer. Warte.
Was hat's denn gemacht? Vielleicht kenne ich's ja sogar.
Es war ein Handyspiel, wo man einen Kubus hatte oder sowas, so aus so Lego-Blöcken oder irgendwas zusammengesetzt.
Ja.
Und man musste da draufklicken. Warte mal, ich muss kurz.
Warte mal, das war aber nicht das Ding, wo man nachher Teil des Spiels werden konnte oder so, ne? Wo man sich.
Naja, also was heißt, beziehungsweise, ich muss einmal kurz gucken, weil ist jetzt doof, wurde bekannt, dass man 22 Cans.
Godus?
Godus? Ja, das ist eben nicht. Warte,
Godus
war
es nicht?
Nee, es war nicht Godus. Warte. Black and White. War
das nicht auch sowas, wo es ein kleines. Also ich weiß, dass es um.
Milo hieß die Scheiße, von der ich eben erzählt habe. Curiosity, What's Inside the Cube hieß das Spiel. Und du klickst halt wie dumm und dämlich auf diesen Kubus, der wird weltweit gesinkt, also wenn du da draufklickst, kann kein anderer mehr oder beziehungsweise, ja. Es ging jedenfalls darum, man muss klicken und am Ende wartet die unglaubliche Überraschung, die noch nie ein Mensch gesehen hat, bla bla bla. Der Typ, der das nachher gewonnen hat, hat dann festgestellt, dass einfach gar nichts passierte. Dann hat er 33 Mal die Studios angeschrieben, die dann irgendwann sagten, ja, das Geile wäre, man könnte in ihrem neuen Projekt eine wichtige Rolle spielen, man könnte das Studio besuchen und so. Und dann es gibt einen langen Eintrag, den habe ich mal in irgendeiner Videospielzeitschrift geschrieben, wo dieser Typ tief enttäuscht durch die halbe Welt geflogen ist, da ankam, keiner vom ganzen Team wusste überhaupt, dass er kommt. Er wurde mit dem Taxi abgeholt, stieg da aus, hat irgendwie mit denen einmal zu Mittag gegessen, ist wieder nach Hause geflogen. Das ist einfach so peinlich. Ne?
Okay, das ist eine böse Nummer. Man muss aber sagen, dass Peter Molyneux sich aber auch einen Namen gemacht hat mit wirklich großen Spielen, ne? Oder mit Sachen, die
ja,
wir alle kennen. Also,
Populus, das, klar.
Ja, super. Nicht nur Populus, auch Syndicate, Theme Park,
ja,
Magic Carpet,
ja,
Dungeon Keeper, Theme Hospital,
ja, das
Black
Problem,
and White und Fable. Fucking Fable.
Ich hasse fucking Fable.
Echt? Ich fand Fable großartig.
Ich fand Fable total ätzend. Da war auch wieder nichts von dem drin, was du spielen wolltest.
Ja, aber
du konntest König und hier und
aber
da.
Du konntest
nachher hast du auf dem Feld gestanden, einen Hund angefurzt rein. Daraus bestand das Spiel.
Nein.
Die ersten
du
drei
konntest,
Stunden
konntest,
rumgelaufen, hab Bewohner von dem Dorf angefurzt.
Du konntest dich ja immer entscheiden, ob du gut oder böse sein wolltest. Wobei es dabei viel, viel einfacher war, böse zu sein. Weil um gut zu sein, musst du die ganze Zeit irgendwie Quests erledigen, jedem Scheiß, überall nett sein und so weiter. Und um dann von super lieb zu massiv böse zu kommen, musst du nur einen Dorfbewohner töten. Mehr nicht.
Das ging also relativ schnell.
Ja, das ging sehr, sehr schnell, aber in die andere Richtung halt nicht. Ne? Also die haben dir nicht verziehen, wenn du da einmal das Feld abgeerntet hast oder so, dass dann wieder okay war.
Was
nachtragende
an der Sache,
Wichser.
was ich bei Spielen mit so Gut-Schlecht-Möglichkeiten immer ätzend finde, ist, das ist ja jetzt ein seltenes Beispiel dafür, wo es schwer, also wo böse sein leichter ist. Normalerweise ist ja immer so, immer, also bei den meisten Spielen, die ich kenne, wo du dich auch eine böse Option wählen kannst, Mars-Effekt oder so, wirst du immer gefickt, wenn du das machst, weißt du? Dann kannst du nachher, bricht dir die Hälfte der Party weg oder die Leute wollen nicht mehr mit dir handeln oder es will keiner mehr mit dir was zu tun haben. Es lohnt sich nicht, böse zu sein. Und dann sahen die Spieleentwickler ganz oft so Sachen wie, ja, das liegt ja daran, dass es im realen Leben auch schwer sein sollte, böse zu sein. Denkst du, nein, ihr habt einfach euer Spiel nicht im Griff. Weil wenn ich mich für eine Seite entscheide, dann möchte ich, dass beide geil sind.
Das sollte so ausgewogen, ne? Sein, ne?
Reini, wann warst du das letzte Mal richtig böse?
Boah, wann war ich das letzte Mal?
Wann warst du ein kleiner Naughty Dog, Reini?
Nicht, ich überlege gerade, ob ich mal wirklich, also böse in welchem Zusammenhang? Also, ich weiß gar nicht. Mein Problem ist, ich versuche immer nett zu sein.
Das ist, ja, und welcome to the Friendzone, mein Lieber. Das ist ja das Problem, ne? Also, dass man der Nette, es gibt diesen schönen Satz von Sean Connery am Ende von The Rock, der Zweitplatzierte geht nach Hause und holt sich einen runter und der Erstplatzierte geht mit der Ballkönigin nach Hause und fickt sie. Und da habe ich gedacht, Gott, Sean Connery hat das wieder alles erfasst. Genau so ist es. Das ist ja, also, nett sein ist fast in 90%, erschreckenderweise, aber ich glaube von mir auch, dass ich sehr nett bin, also sehr, sehr verständnisvoll oder so. Gutes Beispiel, gestern. Meine Frau und ich, wir hatten Handwerker da, ne? Und die hatten gesagt, es dauert eine Stunde.
Ja.
Ich hatte noch einen Termin und ich musste Happy House Arrest aufnehmen und bla 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 bla. Und die Handwerker haben erstmal, also ich hatte das Gefühl, die lassen sich Zeit. Okay, ist auch in Ordnung. Man kann sich ja Zeit lassen, ist ja auch alles draußen, warm und so. Dann sind die aber von 9 bis 11 Uhr zweimal rauchen gegangen. Ich habe ihnen Kaffee gebracht. Und dann um 11 Uhr
Blockwart Bielendorfer.
Aber in 2 Stunden, weißt du, die haben gesagt, es dauert eine Stunde. Und es hätte auch eine Stunde gedauert, wenn sie nicht zweimal eine halbe Stunde Pause gemacht hätten. Und dann sagt die um 11 Uhr, wir sind eigentlich jetzt fertig, wir müssen nur noch im Thermostat testen. Wir gehen aber jetzt erstmal was essen. Und ich so, dann bis gleich, ne? Tschö. Und ich komme wieder ins Wohnzimmer und meine Frau sagt mir, bist du eigentlich doof? Warum sagst du denn bis gleich tschö? Sag denen doch, die sollen den scheiß Job fertig machen und dann gehen die nach Hause. Jetzt müssen wir nochmal warten, bis die gleich wieder da sind, um dann, du sagst es ja eben, klein und gemein. Aber sowas kann sie halt auch, ne? Ich kann das überhaupt nicht.
Ja, sowas fällt mir aber auch schwer. Ich glaube, das ist der Grund, warum man zum Beispiel in deinem Job, den wir ja mit Minkorrekt zumindest so ein Scheibchen davon auch haben mit unseren Live-Veranstaltungen, warum man sowas wie ein Management oder zumindest eine Agentur braucht. Einerseits kriegt man den ganzen Scheiß nicht mehr selber organisiert, andererseits braucht man aber auch eine dritte Partei, die im Zweifelsfall dem Vertragspartner einfach mal fick dich sagt. Ne? Oder
ja, total.
Also irgendwie verhandelt. Ich habe das ja, ich habe das zum Beispiel, als ich mein Buch geschrieben habe bei Ullstein, habe ich halt direkt mit meiner Lektorin in Anführungszeichen verhandelt. Ne? Und das ist irgendwie total tödlich. Bescheuert. Also das geht gar nicht. Das ist super, super ätzend.
Ja, ist es auch. Also das ist total, das bringt auch nichts. Also du solltest solch, ich habe meine Managerin wirklich 90% dafür, um Nein zu sagen. Weil sonst würde ich bei Oma Ernas Namenstag auftreten, den Taubenzüchterverein jährlich zweimal eröffnen und halt 37 Hochzeits- und sonst was Botschaften verschicken. Seid so lieb, ihr Lieben, ihr schreibt mir so oft, meine Freundin ist großer Fan von dir, kannst du uns nicht trauen bei deiner Show oder kannst du uns nicht überraschen bei der Hochzeit? Seid mir nicht böse, aber ich kann nicht zu eurer Hochzeit kommen. Ich kriege jede Woche 5 Anfragen, ob ich zu Hochzeiten kommen soll. Wie soll ich das denn machen?
Ja.
Und zu einer gehen und zu den anderen nicht, ist auch unfair. Und zweitens, ich wüsste auch nicht, was ich da machen sollte. Also, ich fühle mich da auch verloren. Ihr wollt auch nicht zu meiner Hochzeit. Was wollt ihr denn da? Das ist doch totaler Quatsch.
Gute Frage.
Ja, die ist ja auch schon durch. Aber meine Frau hat diese Härte, weißt du, die kann das so, die kann einfach Nein sagen. Zack, Nein. Also jetzt nicht nur bei uns, da sagt die auch gern Nein. Aber grundsätzlich kann einfach, zum Beispiel, als wir hatten mal in unserer alten Wohnung, zweiten Wohnung, die wir bewohnt haben, eine Küche, die gebaut werden sollte. Da habe ich schon mal von erzählt, oder? Wo ich bei Roller SB war.
Das weiß ich nicht mehr.
Ist egal. Wir kommen zu Roller SB. Sie ist Grafikerin, hatte eine komplette am Computer erstellte Zeichnung gemacht, wie die Küche aussehen soll, mit Maßen, mit allem drum und dran. Der Typ, der uns gegenüber saß, hatte einen Mini-Pli, einen Schnurrbart und sah aus, als wenn er persönlich aus dem Jahr 1984 zu uns gereist wäre. Ich meine, frag mich nicht, warum wir zu Roller SB gegangen sind. Ist ja auch egal. Wir sitzen da und er nimmt diese Zeichnung in die Hand, dreht sie und stellt immer noch nicht fest, wo die Fenster und wo die Türen sein sollen. Also er hatte offensichtlich keine Ahnung. Und dann haben wir anderthalb Tage mit dem da gesessen, um so eine bekackte Eckküche zu planen. Und es war wirklich strange. Und als wir dann fertig waren, steht er auf und verabschiedet uns und sagt, Sie ziehen ja jetzt um, da in die Wohnung mit der Küche. Ich sage, ja. Hätten Sie noch einen Kleiderschrank, den Sie nicht mehr brauchen? Und meine Frau so, was? Ja, ich bin gerade in der Scheidung, meine Frau hat mich rausgeworfen und ich brauche neue Möbel. Und ich so, Sie arbeiten in einem Möbelhaus? Und er so, ich würde doch hier nichts kaufen. Und ich stand da, so,
was? Das ist ja wie aus einer Comedy-Nummer.
Wie aus einer Sitcom, das war so absurd. Ne? Wir standen dabei so, what the fuck? Und dann waren die, oh, Papa ruft an.
Nee, oh, bitte. Nebenbei, wenn du gerade eh schon ans Telefon gehst, nimm mal dein Mikro näher an den Mund, als du vorhin das Headset abgenommen hast.
Heul doch nicht.
Ich muss den Scheiß
Hallo Papa, hallo Papa. Ich bin im Podcast, ja, wieder mit diesem Reinhard Remford.
Dem Gutaussehenden.
Podcast, ach, wieder mit dem Hübschen.
Ja, Reinhard hat mir gerade davon erzählt, wie sein erstes Mal war. Das war eine ziemlich erniedrigende Sache.
Interessant.
Er war 25. Er war 25 und die Dame hat er am Hauptbahnhof getroffen. Das ist düster.
Und gleich vernascht.
Das Schöne ist immer, ich kann sagen, was ich will. Reinhard kannst du ja nicht hören, weil ich höre den über Kopfhörer.
Ja.
Verstehe. Und dann hast du auch berichtet.
Geht's dir denn gut? Ich habe berichtet über mein letztes Mal. Ja, das war auch irgendwann mit 25. War eine gute Zeit, ja.
Ja, toll. Ja, danke.
Möchtest du die Podcast-Community mal wieder grüßen?
Natürlich. Ich grüße alle, die dem Unsinn beiwohnen.
Sehr schön.
Und sich den Quatsch anhören. Lustig ist es ja.
Du warst ja gestern mit deinem 97-jährigen Freund Theo beim Ohren ausspülen, ne?
Oh, Ohr wurde ausgespült, jetzt hört er wieder wie ein junger Gott.
Das war lustig. Mein Vater hat einen 97-Jährigen zum Ohrenarzt gefahren, weil er dachte, er hat einen Hörsturz. Und dann haben sie dem 97-Jährigen einfach dermaßen viel Kleister aus dem Ohr geholt, dass fast die Ärztin gekotzt hätte.
Jo, und jetzt hört er wieder wunderbar.
Schön, schön.
Schön, hab's dann überprüft, heute Morgen angerufen, hat mich verstanden.
Das ist doch schon mal sehr gut.
Und die Tochter zu Besuch, wunderbar.
Sehr gut. Okay, Papa.
Aber alles natürlich spannender.
Ja, nee, ich muss jetzt mit dem Reinhard weiter über sein mangelhaftes Glied sprechen. Ich hab, ich hab dich lieb, Papa. Bis nachher, ne?
Genau, tschüss.
Tschüss.
Dein Vater ist ein Guter.
Ist ein Guter, ne?
Ja.
Erzähl du doch mal von deinem
übrigens,
letzten Mal.
Es hat jemand, ich weiß gar nicht mehr, auf Twitter oder so kommentiert, dein Vater hat letztes Mal, ohne dass wir es gemerkt haben, Loriot zitiert.
Hat er?
Ja, hat er.
Was hat er denn gesagt?
Weiß nicht, es war irgendein Loriot-Zitat und wir haben es nicht geschnallt.
Wir sind so dumme Schweine. Ja. Ne? Das, ja, ach, naja.
Naja.
Papa ist der beste Mann. Ist einfach so.
Wo waren wir stehen geblieben? Ach genau, Nein sagen. Wir waren bei Nein sagen.
Nein sagen. Genau, und wir hatten diese Typen mit der Rollerküche da. Und meine Frau war auf der Arbeit und dann kamen die an und die Arbeitsplatte war 30 Zentimeter zu kurz. Und ich habe gesagt, ja gut, dann stellt man da halt einen Mülleimer hin oder so, wo das Loch ist, ne? Und die Typen waren schon irritiert, weil ich hatte halt ein schlechtes Gewissen, was Negatives zu sagen. Ich habe gedacht, komm, dann kriegen wir irgendwie hin, ne? Mhm. Und dann kam meine Frau nach Hause und hat gesagt, ob ich eigentlich komplett den Arsch geöffnet habe. Da fehlen 30 Zentimeter Arbeitsplatte und wo die bitte sind. Und dann habe ich erklärt, dass die leider nicht mitgeliefert wurden, aber ich gesagt habe, dass das trotzdem schon okay sein wird. Und dann hat sie mir erklärt, dass das überhaupt gar nicht okay ist. Und dann hat sie da angerufen, dann dermaßen ins Herz gemacht. Und am nächsten Tag kamen diese Typen mit einer neuen Arbeitsplatte, die sie dann besorgt hatten. Und dann hat die lang gemacht und ich stand daneben. Und irgendwann ging sie raus und die Typen gucken mich an und sagen so, Alter, deine Frau ist ja heftig, ey. Das ist ja wie Mike Tyson mit Titten.
Aber
ich habe sehr gelacht.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch jemand, also mir fällt es tatsächlich sehr schwer, Nein zu sagen. Wenn mich Leute
im Eisladen oder insgesamt?
Insgesamt. Auch im Eisladen natürlich. Aber mir fällt es tatsächlich sehr schwer, Nein zu sagen. Und ich kann das verstehen, dass man für sowas zum Beispiel jetzt gerade im beruflichen, also so im privaten Kontext ist das ja noch okay, aber im beruflichen Kontext ist das irgendwann richtig, richtig problematisch, wenn man das nicht auf die Kette bekommt. Also gerade wenn man so Veranstaltungsscheiß macht.
ich kann das auch nicht. Also ich kann auch Leuten nicht gegen den Kopf stoßen und ich sag dann, wenn mir was unangenehm ist, also wenn Leute mich was fragen, was ich nicht erfüllen kann, sage ich dann halt oft auch, bitte, also stell die Fragen nochmal an Nina oder so, weil ich kann auch nicht absagen und ich möchte den Leuten auch nicht gegen den Kopf stoßen, so, weißt du, so bin ich ja auch nicht.
Ja.
Aber ich kann halt in ganz vielen Situationen in meinem Leben nicht Nein sagen. Deswegen bin ich halt auch so, ich habe dir doch von dieser Situation erzählt, wo ich der Frau in der Tiefgarage geholfen habe. Also die meinte, können Sie mir kurz helfen, was zu tragen?
Ach so, ja,
nach anderthalb Stunden Plexiglas. Ja. Und die hat noch nicht mal Danke gesagt, als die weggefahren ist. Und sowas verdirbt einen irgendwie auch, ne? Also das, weil man dann so denkt, warum habe ich das jetzt gemacht? Also ja.
Verstehe ich.
Und habe ich beim nächsten Mal noch Bock, jemandem zu helfen?
Ja, das ist eigentlich eher das Schlimmste. Ne? Also man sollte sich von so Sachen nicht versauen lassen. Also auch wenn man irgendwie, weiß nicht, also wenn ich Kinder hätte, würde ich die auch so, wie meine Eltern das auch gemacht haben, so erziehen, dass man maximal hilfsbereit und immer nett zu Menschen ist. Und eigentlich, ne, eigentlich habe ich mir gedacht, dass jeder so erzogen werden sollte oder so erzogen wird, aber irgendwie gibt es immer noch zu viele Arschlöcher da draußen. Ja.
Rani, weißt du, was eine der Erziehungsdevisen der letzten 20 Jahre ist? Lass dir nichts gefallen. Das ist eine der Sachen, die viele Leute ihrem Kind beibringen. Lass dir nichts gefallen.
Ja, in einem gewissen Rahmen sollte man das auch tun, weil du solltest dir halt, ne, also nett und so, ja, ist gut, aber du solltest auch irgendwo eine klare Linie ziehen können, ne?
Ja, aber.
Aber nicht für jeden Scheiß, du solltest nicht immer ohne Rücksicht ist halt Kacke. Ne? Also wenn Leute rücksichtslos sind, das kotzt mich auch tierisch an, wenn ich solchen Leuten begegne.
Ja, aber das ist ja eine der Erkenntnisse, dass Menschen, die rücksichtslos sind, eigentlich immer weiterkommen.
Ja, leider.
Also wenn ich an die Charakterschweine in meinem Leben denke, auch in meinem Beruf, also es gibt auch sehr nette, also ich muss jetzt beispielsweise, Streter ist einfach ein sehr netter, sehr, sehr, sehr netter Mensch. Luke Mockridge ist echt ein netter Typ, angenehm und sehr herzlich zum Team und so. Aber dann gibt es wiederum auch welche, deren Namen ich jetzt nicht nenne, die abartig sind und die Leute finden die geil, mega geil, was für geile Typen. Und wenn das Publikum nur eine Sekunde hinter die Fassade sehen könnte, wie die erstens auf ihr Publikum scheißen, wie die auf die Mitarbeiter, die ihren Job erst möglich machen, auf die Tonleute, auf die Lichtleute, auf den Pförtner, auf alle scheißen, wie Dreck behandeln, dann würde kein Mensch mehr Geld ausgeben, um diese Wichser zu sehen. Aber das ist leider nicht so. Die öffentliche Persönlichkeit und die private Persönlichkeit ist bei vielen Leuten eine extrem auseinanderklaffende Schere. Und ich finde das,
also sag mal so, abgesehen davon, ob die Leute jetzt Arschlöcher sind oder nicht, ist das aber eine gute Sache, wenn man das schafft, sowas zu trennen. Also, weil, also wir tragen ja sehr viel von unserem Persönlichen hier in diesen Podcast rein.
Ja.
Ich kann damit leben, finde das gut. Ich finde aber, also ich kann aber verstehen, dass wenn wir jetzt wirklich, wirklich, wirklich viele Hörer hätten, ne, also wir haben ja viele, viele Hörer, aber wenn wir jetzt irgendwie so, weiß nicht, wenn hier eine Million Leute zugucken würden, ne, wenn wir zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, wenn du so einen YouTuber hast mit 2 Millionen Abonnenten oder so, dass du da irgendwann anfangen musst, eine Grenze zu ziehen.
Warum?
Was denn? Das,
ich erzähle in diesem Podcast, Reinhard, auch nur das, was ich möchte.
Ja, das also stimmt.
Der Blick, das Fenster in diese Welt, meine Wohnung, meine Beziehung etc. ist exakt das Fenster, das ich aufmache.
Ja, das
und
stimmt.
Und alles, was links und rechts von diesem Fenster existiert. Aber dadurch, dass dieses Fenster für die Menschen, die uns zuhören, glaubhaft ist, also dass sie mir abnehmen, dass das, was ich hier erzähle, meiner Person entspricht oder meinen Vorstellungen entspricht, und ich lebe ja mit der Frau, von der ich gerade gesprochen habe, zusammen, mein Verhältnis zu meinem Vater ist, wie ich es beschrieben habe, so, wir beide sind wirkliche Freunde, das macht diesen Podcast authentisch. Trotzdem gibt es immer noch Tabuthemen, No-Go-Areas, Sachen, die wir beide wissen, dass wir sie einfach öffentlich nicht diskutieren wollen, fertig, Punkt,
ja,
und dann ist das halt auch so. Also YouTuber, die aber, da geht's ja, da setzt du ja etwas ganz anderem an. Das sind Leute, die aus meiner Sicht maximal unnatürlich sind, weil da geht's null um ihre Persönlichkeit oder so. Da geht's um Werbegelder und da geht's um, also nicht alle, aber viele, ne? Und da geht's um Sachen verkaufen, diese ganze Influencer-Scheiße.
Ja, ja,
glaubst
ja.
Du das irgendwie, also glaubst du, diese ganzen Muschis in ihren komischen, engen Leggingshosen stehen da jeden Tag 7 Stunden mit ihrem Müsli drin in ihrem geil gestylten Wohnzimmer, wenn die Kamera nicht an ist? Natürlich nicht. Aber das ist ja, was mich immer am meisten erstaunt, an dieser ganzen Influencer-Scheiße ist, dass die Leute offensichtlich diese fehlende Authentizität, dieses Unechte nicht störend finden. Ich finde, das turnt mich komplett ab. Ich finde es fürchterlich.
Ja.
Dass es alles so verlogen und eklig ist.
Ja, ich glaube, die solche Leute werden gar nicht als echt wahrgenommen. Ich glaube, dass es wie eine Kunstfigur und dass die Leute auch so wahrgenommen werden. Nichtsdestotrotz finde ich das auch, also ich kann damit auch überhaupt nichts anfangen. Und ich finde das, was du vorhin gesagt hast, finde ich unglaublich wichtig. Und man muss aber auch in einer gewissen Lage sein, sich das leisten zu können. Wenn angenommen, ich wäre jetzt irgendwie, sagen wir mal, Bankkaufmann, ne, bei der Commerzbank, Deutschen Bank, was weiß ich, bei welchem Halsabschneider auch immer, ne? Ich könnte mir es wahrscheinlich nicht leisten, irgendwie über meinen Arbeitgeber oder generell über alles so frei zu sprechen, wie ich es jetzt tue. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich bin gerade Angestellter an der Hochschule Mannheim. Corona, wir haben irgendwie das Beste getan, was geht. Richtig rundlaufen tut das auch nicht, aber geht halt nicht anders. Ne? Ich kann auch sagen, ich finde das und das scheiße. Ich finde den einen oder anderen von meinen Kollegen finde ich zum Kotzen, dass die irgendwie sich nicht mehr Mühe geben, den Studenten irgendwie ordentliche Vorlesungen anbieten zu können. Kann ich machen. Mein Job geht eh nur ein halbes Jahr. Ne? Aber, und ich bin,
I'm out of here. Fuck you.
Ja, so ein bisschen. Ne? Also ich habe mir ich habe mir angewöhnt, zu versuchen, so zu leben, dass ich in fast jeder Situation, in der ich bin, das Mikrofon hinwerfen kann und sagen kann, ach, fickt euch doch alle, ne? Das habe ich ja schon mal gesagt, ne? Ein gesundes
Maß an, aber das ist ja auch ein Mindset rein.
Ja, ein gesundes Maß an fickt euch alle ist immer, immer angebracht, immer. Und, aber ich bin mir unglaublich bewusst, dass ich mir, dass das ein Luxus ist, dass ich mir das leisten kann. Weil ich wenig Verpflichtungen habe. Ich habe keine Kinder, für die ich sorgen muss. Ich habe keine Eltern mehr, die irgendwie krank sind, denen ich irgendwie unter die Arme greifen muss. Natürlich habe ich auch Familie und so weiter und kümmere mich da auch. Aber ich glaube, dass es Leute gibt, die viel, viel mehr Zwängen ausgesetzt sind.
Aber viele der Zwänge existieren ja in ihrem Kopf. Das muss man ja halt auch sagen.
Ja, das stimmt auch. Das ist keine Frage. Aber es ist auch nicht immer leicht. Ne? Also ich frage mich seit Jahren, also Jahre ist jetzt übertrieben, also seit ein, zwei Jahren, wie ich mein Leben gestalten will, womit ich mein Geld verdienen will. Weil irgendwie, also man muss ja irgendwie hier und da irgendwie Geld verdienen. Ne? Es ist nett, wenn irgendwie Hobbyprojekte ein bisschen Geld bringen und das super läuft und so. Und das ist eine unglaublich luxuriöse Situation. Dessen bin ich mir bewusst. Aber ich glaube, dass angenommen, du bist irgendwie, du bist Karl-Heinz oder Ingeborg und sitzt irgendwie, weiß ich nicht, bei Aldi an der Kasse, hast ein Kind, das sie irgendwie mit durchbringen muss, da hast du irgendwann nicht so die Wahl, das zu tun, was du tun willst.
Reini, wir alle sind Zwängen unterworfen, ne? Und das gehört zum Leben dazu. Das ist Teil des Spiels, dass wir teilweise unfrei sind in unseren Entscheidungen, in dem, was wir tun. Also sei es jetzt durch finanzielle Verpflichtungen, sei es durch persönliche Verpflichtungen gegenüber Menschen, die uns was bedeuten. Ja, das ist alles Teil des Spiels, das gehört dazu.
Ja, trotzdem hat glaube ich, jeder von uns, egal wie viel Zwänge er hat, ein Stückchen selbst in der Hand, vielleicht zu versuchen, das zu tun, was einen glücklich macht, was man gut macht, weil solange es nicht wirklich ans Existenz, an die eigene Existenz geht, sollte man das auch versuchen.
Ja, aber deine Fähigkeit zu sagen, fuck you, I'm out of here, das ist halt auch eine große Qualität. Das hast du halt so, ne? Und das haben andere einfach von ihrer Veranlagung nicht. Sicherheitsdenker, das bist du halt in dieser Art und Weise nicht. Du glaubst an deine Fähigkeiten. Du weißt, dass du einen Abschluss in einem sehr schwierigen Studienfach hast und dementsprechend auch immer irgendwie, weißt du, du wirst immer irgendwie einen Job bekommen als Physiker. So. Das macht natürlich auch schon mal viel sicherer, als wenn du nur einen Hauptschulabschluss hättest.
Ja, das meine ich ja mit Luxus. Ne? Also ich habe den großen Luxus, also Luxus in Anführungszeichen, ich kann im schlimmsten Fall immer noch sagen, komm, ich ziehe mir ein Hemd und einen Anzug an und gehe Klinken putzen und irgendwie Mikroskope für irgendeine Firma verkaufen oder so. Ne? Sowas geht im schlimmsten Fall irgendwie immer. Also so einen Job bekommst du zumindest als Physiker, gerade wenn du noch einen Doktor oben drauf hast, den bekommst du immer. Also du die Frage ist, ob du das machen willst oder kannst. Also wenn ich das machen würde, würde ich wahrscheinlich nach spätestens 2 Monaten würde ich irgendwie, weiß ich nicht, kündigen und sagen, ach scheiß doch drauf, ich ziehe in den Karton, der vor meiner Tür liegt oder so. Aber das ist
meine neue Anschrift.
das ist aber was ich für mich persönlich entscheiden kann, wo ich sagen kann, so ja, ich kann damit leben. Andererseits habe ich aber auch meine Frau und möchte, dass es meiner Frau gut geht, ne? Und das beschränkt mich nicht in meiner Freiheit, aber das lässt mich 5-mal drüber nachdenken, ob ich ja, aber das lässt mich
also Herr Remford, Ihre Miete bitte. So, hier draußen liegt ein Karton, da wohne ich jetzt. Bitte melden Sie sich bei meinem Rezeptionisten, das ist diese Ratte da drüben.
Nein, aber ich meine, man kann eben mit Sachen für sich selbst ja leben. Die Frage ist, ob man die Leute, die einem nahestehen, damit reinziehen möchte. Ne? Also möchte ich, dass meine Frau mit mir in den Karton zieht? Nein.
Einer der schönsten Sätze, die im Rahmen von diesem Podcast hier gesprochen. Möchte ich, dass meine Frau mit mir in den Karton zieht? Wie, du willst deinen Karton nicht mit ihr teilen?
Du bekommst einen eigenen Karton. Nein. Man sollte halt über Leute nachdenken, was man denen eventuell damit antut, ne? Und man sollte irgendwie einen Kompromiss finden, dass man selber glücklich bleibt. Vielleicht, also das ist halt der Inbegriff von Kompromiss, ne? Selber immer noch glücklich bleibt, aber nicht zu viel von sich selbst aufgibt, um dabei dann zu bleiben.
Ja.
Also, ne, ich meine, was würdest du denn machen, wenn du jetzt nicht mehr auf der Bühne stehen könntest? Wenn die Leute plötzlich merken, der Bielendorfer ist eigentlich ein absolut abgezocktes Arschloch und nicht witzig.
Berechtigte Frage. Reini, ich weiß es nicht. Ich bin auch ein Sicherheitsdenker. Ich bin da, glaube ich, weniger entspannt als du. Zum Beispiel fragen mich oft Leute, was hast du mit deinem Geld gemacht? Mit deinen 32.000 oder so, ne? Du kennst mein Auto. Ja. Du weißt, wie ich lebe. Ich lebe eigentlich nicht viel anders, als ich früher gelebt habe. So, meine Wohnung ist etwas besser oder deutlich besser, aber trotzdem immer noch in einem preislichen Rahmen, der erschwinglich ist. Ich habe keine teuren Träume. Es ist mir egal. Es ist mir einfach egal. Ich habe keine teuren Träume.
Ein Sicherheitsdenken in diese Richtung, also sowas habe ich aber auch, ne? Also es ist nicht so, dass ich das Geld, das jeden Morgen reinkommt, ich das direkt wieder raushaue oder so. Ich habe seit meinem Studium halt auch mein komplettes Geld, was ich eigentlich irgendwie zu viel verdient habe, also mehr als das, was ich brauchte, halt gespart. Natürlich hier und da mal eine kleine Anschaffung gemacht, wie irgendwie einen neuen Rechner zum Zocken oder so, aber im Wesentlichen ja, so gut es ging, halt auch gespart und dann halt auch, ne, das was man halt so macht, ne? Ich habe mit meiner Liebsten jetzt irgendwie haben wir unsere ganzen Ersparnisse zusammengekratzt und zusammengeworfen und mal durchgerechnet, ob wir uns das leisten können, anstatt Miete zu zahlen, einen Kredit für eine Wohnung abbezahlen. Ne? Also auch irgendwie Vorsorge in irgendeiner Form.
Und wie habt ihr entschieden, Reini?
Wir wohnen demnächst in einem Wasserturm.
Hätte es besser passend sein können als ein Wasserturm?
Nein, das wird sehr schön. Dann wohnen wir in einem Kulturdenkmal.
Reini, darauf hat die Welt gewartet, dass ihr in einem Kulturdenkmal wartet.
Nein, also ist vollkommen egal, was oder wo, aber wir haben halt auch, ne, also wir machen uns halt auch Gedanken und gucken mal so, okay, was machen wir jetzt, dass irgendwie das Geld auf der Bank rumliegen lassen, es ist jetzt auch nicht unbedingt unglaublich viel Geld, ne, sondern halt so unsere Ersparnisse, was man so über die letzten 10 Jahre so angespart hat, das nimmt man dann, kauft damit die, beziehungsweise zahlt damit die Kaufnebenkosten und ähnliches, nebenbei Makler, dreckiges Volk.
Abschau. Ja, das muss man mal sagen, ne? Das ist ja wirklich, also Makler ist ja einfach, ich kann diesen Beruf nicht ernst nehmen, ganz ernsthaft. Das ist.
Ich kann ihn heute nicht mehr ernst, beziehungsweise heute nicht mehr verstehen. Also wir haben uns eine kleine Wohnung gekauft, beziehungsweise sind gerade dabei und zahlen da am Ende jetzt tatsächlich, wir zahlen unseren Kredit irgendwie über 30 Jahre ab und zahlen da genauso viel ab, wie wir hier, wo wir jetzt gerade noch wohnen, an Miete bezahlen. Und zwar fast auf den Euro exakt gleich, ne? Wie viel Bürokratie das ist, ne? Wenn man sich dann dazu mal entscheidet und wie viel hin und her und was für Summen da plötzlich durch die Gegend geworfen werden, ne? Denkst du so, okay, was, also
Irre, ne?
Es ist irre, es ist wirklich irre. Vor allem, dann ist irgendwie, dann kommt irgendwie der Notar, der kriegt so und so viel Prozent, dann kommt irgendwie der Makler, der nochmal seine Cottage von so und so viel Prozent bekommt und du denkst die ganze Zeit so, ja, das war mein BAföG.
Ich habe ja auch mal was gekauft und da war ich, der Notartermin, das war gelebte Comedy.
Ja, ja, ja,
ich lese Ihnen nun den Termin, ich lese Ihnen nun den Kaufvertrag vor. Was im Büro? Verwundert ihr?
Und dann ist alles
zu dieser Kaufsumme und denkst so, Alter, wollt ihr mich verarschen?
Die
was für eine
IBAN
Art von
bis zur letzten Nummer.
Ja. Was ist denn dein Job? Ich habe noch nicht mal verstanden, was der Job ist, den die da machen. Die lesen
beim,
dir
beim Notar schon. Da habe ich, also da habe ich, das habe ich mir mal
die sind haftbar. Die sind haftbar. Das ist der Vorteil.
Ja,
ne?
Das ne, und ne, eine juristische Ausbildung und so weiter. Und bei dem Notar, wo wir jetzt waren, der hat uns tatsächlich noch eine Menge erklärt und auch den Ablauf, weil wenn du so eine Wohnung zum Beispiel kaufst, ne? Ist das ja, erstmal hast du nicht, also wir zum Beispiel, und ich glaube, das ist in 99% aller Fälle so, wir hatten jetzt nicht das Geld, um das Ding bar zu, ne, Cash zu bezahlen, sondern sowas wird finanziert, ne, man zahlt halt seinen Kredit bei der Bank ab. Und der Notar regelt dieses ganze Rechtliche drumherum, die ganze Organisation, ne, wer, wann, wo, wem was überweist, was wo eingetragen wird, Grundbuchamt und so weiter und so weiter. Also der Makler,
aber
der
den
Makler,
Vorlesetermin der, können Sie mir gerne, also da ja, müsste ich 600 Kilometer weit für fahren für den Vorlesetermin. Ich bin
ja,
600
der,
Kilometer gefahren,
der Vorlesetermin
um mir von jemandem
ein
wie ein Sechsjähriger was vorlesen zu lassen.
Ja, der Vorlesetermin ist tatsächlich für den Arsch. Also empfand ich auch so, auch bei allen möglichen anderen. Also ich habe ja unter anderem auch mal eine Firma gegründet, dafür musst du auch zum Notar. Das ist wirklich gelebte Comedy. Als wir da saßen bei dieser Firmengründung, Gesellschaftsvertrag vorgelesen wurde, haben wir uns auch nur angeguckt, haben so mit den Schultern gezuckt und den Notar weiterlesen lassen. Aber jetzt auch bei dem Wohnungskauf ist das auch so, ich verstehe, dass man das Empfinden hat, dass dieser Vorlesetermin kompletter Quatsch ist und dass irgendwie der Notar da auch gefühlt nichts tut, den kann man sich auch schenken, aber der macht tatsächlich doch sehr viel im Hintergrund, was Organisation angeht, quasi. Also der organisiert im Wesentlichen diesen ganzen Verkauf zwischen Verkäufer, Käufer, den ganzen Ämtern, die irgendwie irgendeine Scheiße irgendwo eintragen und so weiter und so weiter. Der Makler hingegen, der zeigt dir zweimal die Wohnung.
Das heißt dann 8.000 Euro.
Netter Typ und so weiter, ne, aber ich habe trotzdem, also ich habe in Zeiten des Internets und so für diesen Berufsstand keinerlei Verständnis mehr.
Jedenfalls nicht in Orten mit hoher Zuzugsrate. Also Makler in Köln ist der größte Witz, den ich je gesehen habe. Ich war einmal bei einer Wohnungsbesichtigung mit meiner Frau Miete. Der Makler stand draußen mit Selbstauskünften. Es waren über 150 Leute
ja,
da.
Ja, das ist in Köln auch nochmal krass. Also
das Einzige, was der Makler macht, ist die Selbstauskünfte entgegennehmen. Den könntest du ersetzen durch eine Box mit einem Loch drin. Das ist so lächerlich, wirklich. Das ist einfach nur so lächerlich. Also unfassbar.
Ja. Aber das wird meine Altersvorsorge. Das ist so viel zu meinem Sicherheitsdenken. Und da kommen wir auch schon zu den Verpflichtungen. Ich muss jetzt nicht meine Miete, also beziehungsweise meine Verpflichtungen haben sich nicht geändert. Ich zahle jetzt immer noch genau den gleichen Betrag, nur nicht mehr als Miete, sondern als Rate. Aber trotzdem schränkt einen das ja in der Freiheit, die man hat, schon ein bisschen ein. Andererseits, Miete muss man auch immer zahlen, es sei denn, man wohnt bei Mama.
Back to Mama. Es gibt ja Leute, die ziehen zurück zu ihrer Mutter, ne? Nach einer Trennung oder so, das finde ich immer krass. Das wäre nie eine Option gewesen. Ich liebe meine Eltern, aber da nochmal auf die Couch aufzuschlagen. Also klar, weißt du, wenn du eine ganz schlimme Trennung hast, dann mal zwei Nächte zu Hause bei deinen Eltern schlafen, wenn du nicht weißt, wohin willst, aber nach Hause ziehen. Einer meiner ältesten Schulfreunde oder nicht Schule, aber aus meiner Nachbarschaft, mit dem ich wirklich eng befreundet war, der ist mal zum Studieren weggezogen. Und ist dann wiedergekommen und wohnt jetzt mit 38 bei seinen Eltern. Und seine Schwester ist 35 und wohnt da auch.
Ja, ist die,
und
die Frage
will
ist
die
ja
Eltern
auch,
jetzt nicht persönlich
geht,
kritisieren,
ne?
Aber die haben offensichtlich was falsch gemacht. Also die waren insgesamt schwierige Eltern. Ich habe auch nie verstanden, warum der zu seinen Eltern zurückgekehrt ist, weil er ein sehr schwieriges Verhältnis mit denen hatte. Das ergibt für mich keinen Sinn.
Das ist aber, also bei den Eltern wohnen ist aber teilweise auch so ein kulturelles Ding, ne? Wenn du zum Beispiel so in
Nein, das sind keine Italiener oder
okay.
So. Also. Das sind
wo so die ganze Familie unter einem Haus wohnt.
Das haben meine Schwiegereltern oft so in den Ring geworfen, ein Generationenhaus.
Ja, das muss man wollen, ne? Also meins wäre es auch nicht. Also, naja, wobei wär bei uns relativ, also, weiß ich nicht. Wäre bei uns relativ einsam. Meine Eltern leben nicht mehr.
Entschuldigung, da darf man nicht lachen, aber das
nee, leider
Generationenhaushalt,
nicht.
Aber nur meine Familie zieht ja, dahin. Ja. Nee, ja, nee, das ist, da bin ich raus. Da.
Nee, genau, da wäre ich auch raus. Also ich finde, ich glaube, es ist toll, wenn die Großeltern noch in der Nähe wohnen, wenn man Kinder hat. Ne? Weil das eine Menge abnimmt. Und das wäre, glaube ich, auch was, wo ich ein bisschen, also wo ich fünfmal drüber nachdenken würde, wegen Nachwuchs jetzt, wenn du keine Großeltern mehr hast. Es gibt genug Alleinerziehende oder ne, Menschen, die auch keine Großeltern mehr haben, die das schaffen. Aber ich habe von vielen Freunden und so gehört, was für eine Erleichterung das doch ist, wenn die Großeltern noch in der Nähe sind und das Kind mal irgendwie einen Tag nehmen können oder einen halben Tag oder irgendwie, weiß nicht, während der Klempner da ist oder was weiß ich nicht. Ne? Also
total, glaube ich auch. Also das ist wahnsinnig wertvoll. Das ist das ist auch immer das, was Leute verargumentieren aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, warum sie zum Beispiel in eine Doppelhaushälfte mit ihren Eltern gezogen sind. Also finde ich auch absoluten Vollhorror, mit meinen Eltern in einer Doppelhaushälfte zu wohnen.
Aber mit deinem Vater wäre bestimmt lustig.
finde ich einfach, das ist nicht meine Welt.
Nee, also meine wäre es auch nicht. Ich habe meine Eltern, als sie noch gelebt haben, immer sehr gerne besucht, war auch viel da und so weiter, aber zurückziehen wäre für mich auch nie eine Option gewesen. Mal ganz abgesehen davon, dass es bei meinen Eltern auch nicht möglich gewesen wäre, weil die in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt haben. Also
ich bin jetzt wieder hier. ja, wo willst du denn hinziehen? Ihr schlaft jetzt im Wohnzimmer.
Ja, genau. Also ich kann das teilweise noch verstehen, wenn Leute irgendwie zu den Eltern zurückziehen, wo die Eltern ein eigenes Haus haben und in dem Haus dann noch eine Anliegerwohnung oder so. Ne? Wenn die da irgendwie dann mal so 2 Monate überbrücken, weil sie sich eine Wohnung für einen neuen Job oder so suchen. Aber so generell zurückziehen können die auch nicht. Da wäre ich auch raus.
Nee, das ist auch ein wichtiger Moment im Leben, in dem man loslässt und geht. Ne? Und
ja, und auch Freiheit ein Stück, ne?
Also ich habe das, meine Eltern waren total easy damit, ich war damit total easy, als ich damals weggezogen bin. Das hat unser Verhältnis nie belastet, sondern die haben das als wichtig. Ich finde auch, Eltern können ihren Kindern, mir hat mal ein Psychologe einen schönen Satz gesagt, Eltern müssen akzeptieren, dass sie irgendwann die Vergangenheit ihres Kindes sind, so dass die Kinder in die Zukunft gehen können. Eltern sind immer mit Vergangenheit verknüpft. Mit einer schönen, mit einer herzlichen Vergangenheit. Aber wenn du Eltern in deine Zukunft integrierst, komplett, bist du nicht in der Lage, ein selbstständiges Leben zu führen. Und ich glaube daran. Ich glaube, dass das, dass der Mann recht hatte mit der Aussage.
Also ich hatte ja eher, also ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Vor allem irgendwann geht das Leben, also für mich hat sich die Frage nie gestellt, weil meine Eltern halt schon, also ich bin halt der Jüngste von 5 Geschwistern, meine Eltern waren schon immer alt. Also gemessen an anderen Eltern. Ne? Also würden meine Eltern noch leben, wäre mein Vater jetzt, was haben wir? Mein Vater wäre jetzt 76 und meine Mutter 75. Also ne?
Relativ alte Eltern, ja.
Ja, das, also ich hatte immer Angst davor, dass meine Eltern irgendwann sterben, dass das richtig, richtig schlimm wird. Es war richtig, richtig schlimm, aber das Leben, wie man so schön sagt, das Leben geht weiter, ne? Irgendwann.
Naja, also dieser. Deswegen spricht man ja davon, zum Beispiel sein Kind zu verlieren. Also wenn jemand
ja, das
sein Kind verliert,
stelle ich mir unglaublich schlimm vor.
Weil es einfach, also mein Vater hat mal eine Rede gehalten, eine Beerdigungsrede, hat gesagt, das ist unfair. Und das ist natürlich, er hat bewusst diesen kindlichen Begriff der Unfairness gesetzt, aber es ist auch unfair. Eltern sollten ihre Kinder nicht verabschieden müssen. Es muss andersrum sein.
Andersrum
und das
ist auch
andersrum
Kacke,
so ist, zu welchem Zeitpunkt auch immer, aber es gehört zum Leben dazu und es ist ein Teil des Weges, dass du deine Großeltern oder deine Eltern irgendwann gehen lassen.
Und das macht auch fast jeder durch, ne?
Ja, also es macht jeder, also außer du stirbst früher.
Ja, ja.
Oder
du hast deine Eltern nie gekannt. Oder
lieber die als ich, ne?
Aber nahestehend, dass man nahestehende Leute gehen oder sterben, das macht halt jeder durch, ne? Und bei, jeder, also es gibt kaum jemanden, der einem eigentlich irgendwie näher steht als die eigenen Eltern. Wie kriegen wir jetzt die Kurve und machen wieder was Witziges?
Pimmel. Nur um nochmal darauf hinzuweisen, weil das ja morgen ist. Ihr könnt auch noch spontan in Frankfurt vorbeikommen. Wir haben uns ein paar schöne Aktionen überlegt, um diese ganze unangenehme Situation, dass ihr in Autos sitzt und uns zwar seht und hört, aber nicht interagieren könnt durch Klatschen oder so, um euch teilhaben zu lassen, also interaktiv teilhaben zu lassen, so dass wir auch was davon mitkriegen, was ihr denkt oder meint oder ne, da hat Reini eine wirklich schöne Idee gehabt, die ich sofort unterschrieben habe und die mir sehr gut gefällt.
Meinst du den Dildo-Wettkampf, oder?
Den Dildo-Wettkampf. Wir gehen an jede Autotür und duellieren uns auf der Motorhaube mit riesigen schwarzen Penissen. Da lachst du, ne? Du freust dich schon drauf.
Ich freue mich sehr drauf. So.
Reini, das wird sehr schön sein. Aber wenn ihr morgen noch kommen wollt, Stage Drive, Frankfurt Jahrhunderthalle.
Also langsam kriegst du Karten bei Eventi.
Es ist verzweifelt. Es ist verzweifelt. Mein Gott, das Ding ist halb leer. Was sollen wir denn jetzt machen?
Nein, es ist nicht halb leer, es ist zwei Drittel leer.
Naja, zwei Drittel ist mal eine Frage der Perspektive. Aber es wird auf jeden Fall nicht ausverkauft sein. Gehe ich von aus. Außer ihr kommt
nee,
jetzt
nee,
alle.
Nee, das wird nicht. Das wird nicht.
Reinhard. Es ist wie in Reinhards Hose, es ist immer Platz. Wir freuen uns auf morgen mit euch, auch wenn es nicht 5000 Menschen sein werden, werden wir einen geilen Abend zusammen feiern.
Wir werden trotzdem Spaß
viel Spaß haben.
Ich werde betrunken sein.
Boah, ich werde auch so hart besoffen. Ich glaube, das wird auch für unser Management schwierig, weil die gar nicht damit rechnen, dass wir uns da wegknallen.
Wahrscheinlich nicht.
Aber wir machen es trotzdem.
Schickt uns unsere, eure schönsten Trinkspiele. Wir ziehen alle durch.
Tschüss, ihr Süßen.